Bewegt durchs Leben. Impuls, der Physio Austria Podcast. Expertise und inspirierende Anregungen. Gestaltet von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für Kolleginnen und Kollegen und für alle, die das Thema Bewegung fasziniert.
Bedeutet Gesundheitsökonomie tatsächlich immer nur sparen? Wie lassen sich gesunde Lebensjahre in Zahlen fassen? Welche Rolle spielt dabei die Prävention? Und welchen gesundheitsökonomischen Impact hat dabei die Physiotherapie? Willkommen zu Impuls, dem Podcast von Physio Austria. Und ich begrüße hier im Podcast-Studio meine zwei Gäste. Zum einen ist hier im Studio Constanze Schlegel. Du bist seit 2001 Physiotherapeutin, du bist Präsidentin von Physio Austria, hast ein Masterstudium in Public Health, bist seit 2025 auch Vorstandsmitglied im Weltverband Physiotherapie. Und du bist tätig an der Uni für Weiterbildung in Krems und machst dort die fachwissenschaftliche Koordination des Masterstudienganges Neurophysiotherapie. Willkommen am Podcast.
Schönen Nachmittag, Dankeschön.
Weiters hier im Studio Christoph Hörhahn. Du hast Gesundheitsökonomie an der WU studiert. Du hast verschiedene berufliche Stationen durchlaufen, unter anderem im Gesundheitsministerium, bei der Gesundheit Österreich GmbH und beim Fonds Gesundes Österreich. Seit 2011 bist du Strategieberater mit Schwerpunkt österreichisches Gesundheitssystem. Deine Kunden sind unter anderem der Bund, die Länder und Sozialversicherungen. Und zu guter Letzt bist du auch Gründer des Austrian Health Forums. Christoph, willkommen am Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, mein Name ist Stefan Tesch. Ich darf diese Podcast-Folge moderieren und wir fangen jetzt ganz klassisch an, nämlich mit einer Definition. Was ist denn Gesundheitsökonomie?
Vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Gesundheitsökonomie ist auch aus der Public Health Perspektive eine ganz wesentliche Wissenschaft. Gesundheitsökonomie ist eine fachübergreifende Wissenschaft, die nicht nur aus einem Element besteht und beschäftigt sich eben vorrangig mit der Produktion, der Verteilung und dem Konsum von eben den knappen Gesundheitsgütern und schaut sich an, wie man Ressourcen eben entsprechend aufteilen kann. Und Christoph, da kannst du sicher noch mehr dazu sagen, bedient sich auch Elementen der Volks- und Betriebswirtschaftslehre.
Ja, das ist das Spannende, weil natürlich viele politische, gesundheitspolitische Fragen in der Gesundheitsökonomie diskutiert werden. Am Ende geht es immer darum, wie wir Ressourcen effizient einsetzen können, um möglichst gute Gesundheit für möglichst viele Menschen zu ermöglichen.
Und das war gleich die Frage, bedeutet, also unsere Einstiegsfrage, Aufhänger, bedeutet Gesundheitsökonomie sparen? Ich würde mal gleich behaupten, nein. Genau, wenn man nämlich zeitgerecht und rechtzeitig Ressourcen entsprechend plant und schaut, wie man sie gut verteilt und einsetzt, dann kommt man nicht in die Situation, sparen zu müssen. Es wird halt häufig schon in dem Kontext einfach so gesehen und ich glaube, da geht es auch darum, wenn man jetzt nicht das notwendige, vollständige Hintergrundwissen hat und sich mit dem nicht so auseinandersetzt, dann ist Gesundheitsökonomie schon etwas, das auch immer wieder dann genannt wird, auch medial genannt wird, wenn es eben um Sparmaßnahmen geht. Und aktuell sind ja Sparmaßnahmen ein großes Thema und da fällt auch immer wieder Ökonomie, Gesundheitsökonomie, diese Begriffe.
Genau, weil letztendlich stecken wir natürlich in dem Dilemma, dass wir immer tollere Leistungen in der Gesundheit haben. Medizin und alle Gesundheitsberufe können Dinge, von denen wir vor Jahrzehnten nicht zu träumen gewagt haben, aber natürlich kostet das auch was und darum muss man den Begriff sparen einmal ins rechte Licht rücken, weil wir ja noch nie weniger Geld für Gesundheit ausgegeben haben als in der letzten Periode. Das wird immer mehr und ist grundsätzlich auch gut so, aber das natürlich auch dazu führt, dass man bei knappen Ressourcen immer mehr überlegen muss, wofür man jetzt einen zusätzlichen Euro noch ausgibt. Und das sollte nicht dem Zufall überlassen werden, sondern eben einer Toolbox, um da wissensbasiert entscheiden zu können. Und das genau ist Aufgabe der Gesundheitsökonomie, die also mit Kosten-Nutzen, Kosteneffektivität, Kosten-Nutzwert, Analysen Grundlage für solche Entscheidungen idealerweise dann eben für die Politik gibt.
Jetzt ist schon einige Male der Begriff Ressource gefallen. Geld ist natürlich eine Ressource. Was sind die anderen Ressourcen?
Naja, die ganz wesentliche knappe Ressource sind Arbeitskräfte, Fachkräfte. Mittlerweile der globale Hemmschuh in der Entwicklung. Es ist auch ein weltweites Match um die besten Köpfe und in der Physiotherapie muss man wohl auch sagen Hände ausgebrochen. Leute werden leidenschaftlich abgeworben von einem Träger zum anderen, von einem Bundesland zum anderen und immer mehr eben auch von einem Land ins nächste. Und viele Abteilungen, viele Leistungen können nicht mehr erbracht werden, weil eben gerade nicht genug Fachkräfte da sind, nicht weil die Großgeräte fehlen, nicht weil das Haus nicht gebaut ist und schon gar nicht, weil die Leistung nicht vergütet würde, sondern weil einfach zu wenig Leute da sind.
Und ich finde das auch sehr interessant, wir reden von Gesundheitsökonomie. Die Frage drängt sich auf, ist es nicht eine Krankheitsökonomie, von der wir da häufig auch sprechen müssen eigentlich, weil die Gesundheit, also die Ausgaben für Gesundheit, um Gesundheit zu erhalten, die sind ja nicht unbedingt das, was dann, es ist nicht so, dass man die Kosten ausschließlich für präventive Dinge ausgibt. Also das Geld, sondern dass es halt um Krankheit, Krankenbehandlung geht. Viel mehr an vielen Stellen. Und interessant ist auch, was du gesagt hast, eben das Match um die besten Köpfe und Hände. Physiotherapie ist ein hochbeliebter Beruf, sehr stark nachgefragt. Es gibt um ein Vielfaches mehr in Österreich an den Fachhochschulen an Bewerberinnen und Bewerbern, als dann tatsächlich in die Ausbildung aufgenommen werden. Die Ausbildungsplätze sind limitiert und die berufliche Migration im Bereich der Physiotherapie und das kennen wir aus den OECD-Daten, die auch einsehbar sind. Im Internet kann man das nachlesen. Die ist sehr hoch innerhalb Europas und Österreich ist ein sehr beliebtes Land in Bezug auf berufliche Migration, dass viele Personen, die Physiotherapeutinnen sind, aus anderen Ländern gerne nach Österreich kommen, weil die Arbeitsbedingungen hier im Vergleich zu Resteuropa, ausgenommen jetzt der skandinavischen Länder, sehr gut sind und Österreich da ein großes Ansehen genießt. Und das merke ich auch immer wieder bei meiner Tätigkeit im Weltverband.
Ja, und das ist ganz wichtig, weil wir gesehen haben, dass gerade das Image, das Ansehen, wie du gesagt hast, entscheidend für die Berufswahl sind. Das ist bei Weitem nicht nur der Verdienst, sondern es geht sehr, sehr stark um Prestige, also um das Image, das mit einem Job verbunden ist.
Und jetzt hast du als Ressourcen das Personal. Wer macht den Job? War ja auch Thema in Schladming beim letzten Forum, beim letzten sehr erfolgreichen Forum, würde ich mal behaupten. Und dann ist auch noch die Frage, wer bezahlt den Job? Weil wir haben einfach weniger zahlende Menschen, Personen in Österreich auch. Und das ist ja europaweit auch ein Trend, dass einfach die Bevölkerungspyramide sich ändert, Personen, die ins Versicherungssystem einzahlen. Wir haben in Österreich ein solidar finanziertes Versicherungssystem, anders als in skandinavischen Ländern zum Beispiel oder in anderen, wo es steuerfinanziert ist. Und diese Pyramide, die ändert sich eben in die Richtung, dass wir viel mehr ältere Menschen haben, die dann nicht mehr in der Art und Weise ins Versicherungswesen Geld einzahlen können auch und auf der anderen Seite aber der Bedarf nach oben hin größer wird, weil wir wissen, dass die letzten Lebensjahre sozusagen die sind, in die dann am meisten Ressourcen in Form von Geld und auch personellem Aufwand hineinfließen. Und das ist auch gut und richtig so, dass das möglich ist.
Ja, da sprichst du einen der Gründe an, warum die Budgets unter Druck geraten. Das eine ist die Bevölkerungspyramide, kann man jetzt sagen, das haben wir schon vor 30 Jahren in den Schulen gelernt. Also es kommt nicht wirklich überraschend, aber jetzt schlägt sie natürlich voll zu. Die Babyboomer gehen in Pension. Wir wachsen, wenn überhaupt, nur noch durch Zuzug, den wir im Raum Wien zum Glück haben. Aber natürlich sind damit auch die sozialen Finanzierungssysteme, also unser solidarisch finanziertes Versicherungssystem unter Druck, weil eben gerade und in den nächsten Jahren noch mehr sehr viele Leistungen im Gesundheitsberuf abgerufen werden. Wir wissen, Personen brauchen natürlich dann Gesundheitsleistungen, wenn sie älter werden und weniger einzahlende Nachkommen.
Wir haben jetzt gehört, wie ein gesundheitsökonomisches System aufgebaut ist, auch wie es in den skandinavischen Ländern finanziert ist. Wie definiert man denn jetzt den Erfolg einer Gesundheitsökonomie? Geht es darum, möglichst weniger auszugeben oder möglichst gesunde Bürger zu haben?
Also ich würde mal sagen, Gesundheitsökonomie ist dann sichtbar, wenn sie gut funktioniert, wenn gesunde Lebensjahre gewonnen werden mit den Ressourcen, die vorhanden sind, und auch auf der anderen Seite weniger Jahre, die in Disability, ist der englische Ausdruck, in Behinderung verbracht werden, durch eben einschneidende Ereignisse wie zum Beispiel Schlaganfall oder eben chronische Erkrankungen, die ja deutlich im Zunehmen sind. Also auch eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Als Gesellschaft gleichermaßen wie als ich als Angehörige eines Gesundheitsberufs und du, Christoph, als Gesundheitsökonom und auch Vertreter dieses Systems sozusagen.
Genau, also sparen ist keinesfalls das Ziel von Gesundheitsökonomie oder Gesundheitspolitik und wie gesagt auch noch nie wirklich passiert. Insgesamt geben wir immer mehr Geld für Gesundheit aus, nicht zuletzt, weil die Leistungen immer besser und damit natürlich auch kostenintensiver werden. Das erste Ziel global in der Gesundheitspolitik ist eigentlich, Gesundheit zu verbessern, und zwar für möglichst viele Menschen ein möglichst langes, gesundes Leben zu ermöglichen. Das zweite Ziel üblicherweise ist dann gleicher Zugang zum Gesundheitssystem, unabhängig von Einkommen, Wohnort, Bildung und anderen Faktoren. Klingt trivialer als es ist, auch in Österreich immer noch ein großes Thema. Und erst das dritte Ziel ist dann üblicherweise Effizienz und Nachhaltigkeit der Maßnahmen, weil es natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, wenn man teure Maßnahmen setzt, von denen man dann nachher drauf kommt, dass sie das Ziel nicht erreicht haben oder vielleicht sogar in die falsche Richtung gewirkt haben. Und um genau das schon vorher zu wissen, also Entscheidungsunterstützung, gibt es gesundheitsökonomische Modelle, mit denen man das eben abbilden kann und quasi im Sandkasten ausprobieren kann, um dann zu entscheiden, wie viel gebe ich für eine gewisse Maßnahme aus, welches Medikament soll solidarisch finanziert werden oder eben auch, welche Aufgaben werden von der Sozialversicherung vergütet, die Physiotherapie zum Beispiel vollbringen kann.
Das war jetzt ein gutes Stichwort mit den Instrumenten, die man zur Verfügung hat. Was, glaube ich, auch interessant ist für die Personen, für die Menschen, die zuhören, ist das Instrument HTA, Health Technology Assessment, und auch HIA, Health Impact Assessment, das ist eben die Abkürzung dafür. Beim HTA, da schaut man sich an, welche nicht nur Technologien, sondern welche Methoden der Gesundheitsbeeinflussung sozusagen oder Krankheitsbeeinflussung effektiv sind und wie effektiv sie sind, und das kann der Politik als Entscheidungsgrundlage dienen und auch den Sozialversicherungen, ob eben ein neues Medikament zugelassen wird. Physiotherapie steht mal außer Frage, also das weiß man, dass es wirksam ist. Was ich aber sehr interessant finden würde, und ich bin da auch über meine Arbeit im europäischen Dachverband, also auch dem Weltverband der Physiotherapie angehört, in Brüssel schon aktiv gewesen, ob es nicht möglich wäre, physiotherapeutische Interventionen ins HTA einzubauen, wenn ein neues Medikament zum Beispiel für Parkinson Erkrankungen getestet wird oder untersucht wird, und man das mit Therapie verschränkt und schaut, ob dann der Effekt noch ein anderer ist. Es ist bis jetzt nicht gelungen, das zu etablieren, aber ich würde das hochinteressant finden. Und beim Health Impact Assessment, da wird dann geschaut, welchen Einfluss hat die Maßnahme, die zum Beispiel im HTA definiert wurde, dann tatsächlich. Was kommt denn da raus? Ist das so hilfreich, wie man geglaubt hat, oder muss man nachjustieren? Christoph, wie siehst du das? Würdest du das als ein gutes Mittel finden, therapeutische Intervention zu verschränken? Siehst du das als realistisch, das irgendwie einzutakten irgendwann einmal eines Tages?
Ja, auf jeden Fall. Die Welt ist komplex und in Wahrheit geht es ja nicht nur um eine alleinstehende therapeutische Maßnahme, ein Medikament, eine Operation oder eine Einheit Physiotherapie, sondern in Wirklichkeit um Patientenkarrieren, in dem eben verschiedenste Einflüsse auf den oder die Patientin einwirken und eben ihr Wohlbefinden verstärken oder auch wieder verschlechtern können. Und das zeigt gleichzeitig dann auch schon die Komplexität der gesundheitsökonomischen Modelle, die sie irgendwie meistern müssen, um Aussagen treffen zu können, die dann tatsächlich in der realen Welt als Entscheidungsunterstützung dienen. Mhm. Darum, wenn wir die Toolbox aufmachen wollen, braucht es da einiger Methoden, die einfach klingen, aber natürlich dann, wenn man tatsächlich jetzt solche Modelle rechnet, recht komplex werden können. Und das erste sind die Qualis, von denen man ja immer wieder mal hört. Also das sind diese Quality Adjusted Life Years, wo man eben Lebenserwartung, Lebensjahre und Qualität dieser Lebensjahre, also ein Qualitätsgewicht miteinander kombiniert hat, um dann zu einem in dem Fall Zahlenwert zu kommen, an dem man Entscheidungen treffen kann. Und es gibt Gesundheitssysteme wie in Großbritannien, wo eine gewisse Geldsumme pro gewonnenem Quali hinterlegt ist und wenn die durch eine Maßnahme gegeben ist oder realistisch erscheint, wird es gemacht und dort gilt auch der Umkehrschluss, wenn nicht, dann nicht, was zu Entscheidungen führt, die wir in Österreich gesellschaftspolitisch so nicht wollen, dass eben zum Beispiel sehr alte Personen eine Hüftoperation unter Umständen nicht mehr kriegen, weil man sagt, das würde sich dann in diesem Modell nicht mehr ausgehen. Also die Kritik ist dann natürlich auch immer die ethische Komponente dahinter, aber von der Grundidee ist das schon ein sehr starkes Instrument, dass wir eben auch in der von der Constanze erwähnten Methoden verwenden, um einmal zu quantifizieren, was heißt denn dieses gesunde Lebensjahr, zu dem wir uns als Ziel geeinigt haben, dass wir von denen mehr wollen für die Menschen, die in Österreich leben.
Ganz kurze Zwischenfrage, wie definiert sich so ein gesundes Lebensjahr?
Naja, also das Quali ist eine Kombination aus Lebensjahren, ne? Also sagen, durch entsprechende, am Beispiel physiotherapeutische Leistungen können wir in einer gewissen Situation ein Plus von 3 gesunden Lebensjahren, also ohne konkrete Beschwerden in dem Fall, erreichen. Ne? Dann könnte man das entsprechend im Modell bewerten, berechnen und kommen zu einem quantifizierbaren Nutzen. Und um den geht's, weil man eben das gegenüber anderen Interventionsmodellen abschätzen müssen, wo man sagen, ja, es könnte auch eine andere Therapie, zum Beispiel die Operation oder vielleicht eine medikamentöse, wo man sagt, gut, da geht man im schlimmsten Fall auf Schmerztherapie geben und dann kann man das berechnen und dann gibt es natürlich auch immer noch die Alternative, nichts zu tun, zu sagen, was passiert, wenn wir keine Intervention haben, nicht? Und diese Modelle muss man quantifizieren können, um dann eben zum Beispiel zu sagen, ja, da ist die Intervention durch Physiotherapie die beste. Und das wäre natürlich spannend, um den Vorschlag von der Constanze aufzugreifen, dass man sagen, versucht man doch Modelle zu mixen, weil im realen Leben gibt es ja nicht auch nur das eine oder nicht, sondern die Welt ist so bunt, dass Physiotherapie mit verschiedenen anderen Therapieoptionen gemixt wird und das brauchen diese Modelle eben, um die reale Welt abbilden zu können, finde ich also eine sehr spannende Idee.
Na, schauen wir, vielleicht erleben wir das noch, dass das passiert. Man kann sie auch forcieren ein bisschen und facilitieren das Ganze. Das war jetzt auch ein gutes Stichwort mit den gesunden Lebensjahren, denn den Qualis. In Deutschland hat sich vor ein paar Jahren die Deutsche Technikerkasse angeschaut, welchen Einfluss präventive Maßnahmen auf gesunde Lebensjahre haben. Und da ist man dann eben drauf gekommen, dass durch präventive Maßnahmen, zum Beispiel durch Bewegungsprogramme, aber auch in Kombination mit Ernährung natürlich und auch psychologischen Komponenten, da gehört ja mehr dazu, biopsychosozial, ja, das biopsychosoziale Modell soll da bedient werden und abgebildet sein, dass wenn man ein gesundes Lebensjahr gewinnt durch eine präventive Maßnahme, dass das ein Einsparungspotenzial von 10 Milliarden Euro hat. Jetzt ist Deutschland nicht ganz vergleichbar mit Österreich, aber das kann man natürlich runterrechnen und das wissen wir ja, also dass in der Prävention das nachhaltige Potenzial liegt, das ist kein Geheimnis. Aber warum? Was ist deine Einschätzung? Warum wird es so zögerlich umgesetzt?
Ja, das wird viele, vor allem historische, rechtliche, strukturelle Gründe. Wir geben in Österreich traditionell so um die 2% der Gesundheitsausgaben für Prävention aus, den Rest für Kuration. Natürlich sind da auch viele Dinge drinnen, die unbedingt notwendig sind, aber eine der Grundweichenstellungen war natürlich schon die Entwicklung unserer Sozialsysteme, die bekanntlich noch aus der Kaiserzeit stammen und da vor allem unter Bismarck in Deutschland sich etabliert haben, dass es eben diese damals ständisch gedachten Sozialversicherungssysteme gegeben hat, aus der eben eine Versicherungsgemeinschaft zusammengestanden ist, um das Risiko Krankheit für sich zu teilen und damit gemeinsam einzustehen, wenn dann wirklich was passiert ist. Also klassisch, wenn der Bergmann einen Unfall gehabt hat, dann war das nicht das Ende des Lebens der ganzen Familie, sondern die Knappenschaft ist beisammen gestanden und man hat die notwendigen Dinge für den finanziert. Weiter gedacht war das bei uns dann immer noch die geografische Versichertengemeinschaft in der Gebietskrankenkasse und natürlich jetzt auch noch bei unseren drei Krankenversicherungsträgern. Und da ist es schwieriger, Prävention abzubilden, weil man da ja was für Gesunde tut, damit sie gesund bleiben, als eine konkrete Krankheit zu behandeln. Mittlerweile ist es en vogue, dass das eben natürlich auch schon alles anders benannt wird und wir mittlerweile eine Gesundheitskasse und keine Krankenkassen mehr haben, aber die Rechtsmaterien im Hintergrund, das allgemeine Sozialversicherungsrecht, ist dasselbe geblieben und hat eben nur eine sehr eingeschränkte Zuständigkeit für die Sozialversicherung definiert, die mittlerweile ja sehr wohl viele Präventionsleistungen macht, aber zum Beispiel für Impfen nicht zuständig ist, weil wir gesagt haben, das soll aus Steuermitteln finanziert werden und nicht aus Beiträgen einer konkreten Versicherungsgemeinschaft. Das ist also sicherlich ein Grund dazu. Naja, und ein anderer ist das Präventionsparadoxon, das im Wesentlichen darin besteht, dass Prävention einen unglaublichen Nutzen für die Bevölkerung hat, für eine große Community, die Menschen, die in Österreich leben. Das bekannteste Beispiel ist immer noch das Impfen und wir kennen das alle noch aus der Covid-Zeit. Je mehr Leute geimpft sind, Stichwort Herdenimmunität, desto besser für alle. Für die einzelne Person ist es aber relativ schwer zu merken, weil im schlimmsten Fall bekommt man trotzdem eine leichte Grippe und sagt, bah, das wirkt alles gar nicht, weil ich habe mich Grippe impfen lassen. Und ähnlich ist es mit allen Präventionsleistungen. Sie sind nicht so leicht auf den Einzelfall herunterzubrechen und damit natürlich auch der versicherten Gemeinschaft zu erklären. Dementsprechend ist es in der Systematik der österreichischen des Gesundheitssystems immer noch relativ schwierig, das voranzutreiben. Und das sehen wir eben leider auch in der Statistik. Einziger Ausreißer war die Covid-Zeit, wo es natürlich raufgegangen ist auf bis zu 10%.
Ist das auch sehr spannend, weil die Prävention ist nicht als Pflichtleistung der Sozialversicherung definiert. Es gibt ja, glaube ich, ein Präventionsgesetz, das in Ausarbeitung ist. Und jetzt ist es aber so, dass die Träger, also die SVS, ist ja sehr rege, was Präventionsmaßnahmen betrifft. Auch die ÖGK hat ihr Budget entsprechend mit den Mitteln, die vorhanden sind, auch ausgerichtet, dass man einfach mehr für Prävention ausgibt. Und es gibt ja jetzt noch einen Unterschied zwischen Prävention und Gesundheitsförderung. Prävention zielt ja mehr darauf ab, eben das Auftreten von Krankheiten zu verhindern und Gesundheitsförderung zielt mehr darauf ab, Ressourcen zu nutzen, die vorhanden sind, um Gesundheit einfach zu erhalten und zu fördern. Und da ist es ein kleiner, aber feiner Unterschied doch. Und Gesundheitsförderung ist ja auch etwas, vielleicht sollte man da mehr den Fokus drauf legen, dass in allen Settings möglich ist. Also auch jemand, der in einem Krankenhaus gerade ist, kann eine gesundheitsförderliche Maßnahme erfahren. Und auch im Kindergarten ist Gesundheitsförderung gut möglich. Und auch da sollte man ansetzen, darf da gleich an unser tolles Projekt Bakabu verweisen, Bewegungsförderung mittels Musik, das eben in vielen Landeskindergärten, es könnten aber wirklich noch viel, viel mehr sein, in Österreich umgesetzt wird. Und auch da haben wir letztes Jahr Unterstützung vom Gesundheitsministerium bekommen. Das ist aber gar nicht so einfach auch, da dann mit solchen Projekten Unterstützung zu erfahren. Und das Präventionsparadoxon, das du ansprichst, das kennen wir auch gut und wir kennen das auch von uns selber, so quasi, wann geht man zum Zahnarzt, wenn man Schmerzen hat. Und vorher was zu tun, das ist auch eine sehr starke intrinsische Motivation, die man braucht, um eben das aus sich heraus auch zu tun. Wir wissen, dass viele Dinge in der Gruppe besser funktionieren, also es ist viel Wissen da. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir in Zukunft und wo wir auch gerne die Politik mit unserem Wissen unterstützen, unserem Know-how, weil wir kennen auch andere Gesundheitssysteme, wo Prävention viel mehr integriert ist schon, wo man auch mit Nudging-Systemen arbeitet, also Anreize zu setzen. So, wir kennen alle von der SVS den Gesundheitshunderter zum Beispiel. Das wäre so ein Klassiker dafür. Und das sind eben Dinge, die sehr erfolgreich sind. Also die Prävention und die Gesundheitsförderung auf die Art zu fördern, das halte ich für einen sehr klugen Ansatz.
Ich würde an dieser Stelle noch gern die Zahlen vertiefen, damit man ein Gefühl hat, worum geht es denn da? 2024 waren die Gesundheitsausgaben in Österreich 57 Milliarden Euro. Das sind ungefähr 12% des BIP und es ist ein Anstieg um 8% gegenüber zum Vorjahr. Das ist zum Teil auch durch den demografischen Wandel bedingt. Meine Frage jetzt, 2% dieser Ausgaben wandern in die Prävention. Würden mehr Ausgaben für die Prävention die Kosten senken oder wird sowieso nicht mehr Angebot angenommen? Stichwort Paradoxon.
Das ist die Gretchenfrage, zu der wir viel diskutieren können und die in dieser Allgemeinheit keine befriedigende Antwort zulässt. Also es ist kein Automatismus, dass Prävention automatisch mehr Gesundheit produziert. So einfach ist es leider nicht, aber es gibt viele gute Gründe, in vielen Bereichen mehr auf Prävention zu setzen. Und wir haben natürlich den Präventionssektor aus Gründen, die wir teilweise schon gestreift haben, jetzt hier in Österreich tendenziell unterrepräsentiert.
Es gibt ja jetzt, wenn wir von Prävention reden, nicht nur die jeder Einzelne für sich selber leistet, sondern es ist die sogenannte Verhaltensprävention, sondern es gibt ja auch die Verhältnisprävention. Und das ist ganz klar eine Aufgabe der Politik jetzt, so global gesprochen, auch entsprechende Verhältnisse zu schaffen, dass Gesundheit möglich ist. Da gibt es ja die Determinanten der Gesundheit, dieses Regenbogendiagramm, das kennen ja auch viele. Und da ist eben die einzelne, die Verhaltensprävention, das, was jeder tun kann, ist ja nur ein Teil. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, so wie in Wien die Umgestaltung der Marie-Hilfer-Straße als Fußgängerzone, dem ist ja auch vorangegangen, dass man durch diverse Untersuchungen gewusst hat, dass zum Beispiel das Asthma-Risiko bei Kindern, die da in der Umgebung aufgewachsen sind, größer gewesen ist als anderorts. Und durch die Verkehrsberuhigung hat man eben gehofft, dass sich das verbessert hat. Ich habe da jetzt keine validen Zahlen dazu, aber ich bin mir sicher, lässt sich auch was finden. Und auch das ist so eine klassische Public-Health-Maßnahme gewesen, genauso wie zum Beispiel das Einführen der Gurtenpflicht. Mhm. Und da werden im Rahmenbedingungen gesetzt, in Frankreich zum Beispiel ist jetzt Rauchen an den Stränden nicht mehr erlaubt, die jetzt den Einzelnen dann zwar betreffen, aber das ist ein vorgegebener Rahmen. Und zum Beispiel, wenn man schaut, die zum Beispiel in China ist das ja auch populär, in den Parks Tai Chi gemeinsam zu machen in der Früh. Das ist dort eine Kultur, die sich einfach über Jahrhunderte hinweg oder Jahrtausende vielleicht sogar etabliert hat. Das ist zwar jetzt nicht verpflichtend vorgegeben, aber man stelle sich mal vor, wie das angenommen werden würde, wenn bei uns in den Parks in der Früh gemeinschaftlich Gymnastik gemacht würde oder was anderes. Es wird wahrscheinlich einmal auf Ablehnung stoßen. Und bei der Prävention ist es so wie bei vielen anderen Dingen auch, also das Change Management, Dinge zu verändern, das braucht einfach eine Zeit, um was zu etablieren. Und wichtig ist, dass man die Personen mitnimmt dabei und diese Bevölkerungen, also Bevölkerungsgruppen, die es betrifft. Prävention ist dann erfolgreich, wenn sie partizipativ erarbeitet wird, wenn man mitreden kann. Was hättet ihr denn gern? Wie soll man das machen in unserem Betrieb, zum Beispiel bei Physio Austria? Wenn ich jetzt sagen würde, die Präventionsmaßnahme ist, ich stelle da einen Korb Äpfel hin, und dann kann das sein, dass von 16 Mitarbeitenden 10 sagen, ja, ich mag aber gar keinen Apfel, weil der schmeckt mir einfach nicht. Dann ist das nicht sehr erfolgreich gewesen, die Maßnahme, und ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn ich sie aber abhole und sage, was hättet ihr denn gern? Wir haben das und das und das zur Auswahl, dann wird das wahrscheinlich ein Erfolgsmodell sein und es wird auch dazu einladen, mitzutun und sich auch einzubringen, und das geht dann weiter. Und deshalb auch, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Die Maßnahme ist so gut, wie sie aufgesetzt und erarbeitet wurde, und dann muss man es aber umsetzen. Und die Personen müssen auch mitmachen dabei und müssen auch verstehen, und da sind wir bei der Gesundheitskompetenz, verstehen, man muss verstehen, warum man etwas tut, damit man es gerne tut oder nicht gerne tut. Auch diese Entscheidung, die kann man einfach nur durch Wissen treffen.
Genau, also das, was du da ansprichst, ist ja die Qualität der Maßnahmen und das Beispiel zeigt, dass oft Dinge, die wenig kosten, Gurtenpflicht, Helmpflicht oder ähnliches, einen unglaublichen Hebel haben und andererseits sehr kostenintensive Sachen vielleicht gar nicht so viel Mehrwert bringen. Aber das muss man sich eben im Einzelfall anschauen und genau das können die gesundheitsökonomischen Modelle, um dann wirklich einen konkreten Vergleich zwischen der vorgeschlagenen Maßnahme und dem Status quo zu bringen.
Machen wir noch einen kurzen Switch in die Physiotherapie, die ja Teil der Gesundheitsökonomie ist. Da gibt es eine Studie von Physio Austria gemeinsam mit dem Ökonomika-Institut, die hat ergeben, dass die direkte Wertschöpfung in Österreich 0,9 Milliarden Euro beziffert. Da geht es in erster Linie um die Beschäftigten und um die Unternehmer in diesem Bereich. Kann man auch die therapeutischen Effekte in Zahlen gießen?
Also vielleicht ganz kurz noch zu dieser Studie. Physiotherapeutinnen sind angestellt und freiberuflich tätig. Das ist beides möglich. Freiberuflich heißt selbstständig, dass man selbst und ständig dran in der eigenen Praxis oder eben durch Hausbesuche Patientinnen zu behandeln, zu betreuen. Und im Angestelltenbereich ist man immer angestellt. Und nichtsdestotrotz sind da verschiedene Dinge gekoppelt dran. Wurscht, ob man jetzt im Krankenhaus arbeitet oder eben in der Praxis. Man braucht Arbeitskleidung. Es müssen Therapieliegen produziert werden, man braucht eine Versicherung, eine Haftpflicht ist verpflichtend bei uns zum Beispiel. Also es sind andere Branchen dran gekoppelt und das schafft natürlich Beschäftigung. Und damit hat sich diese Studie beschäftigt. Und wenn man das jetzt vergleicht, diese 0,9 Milliarden Wertschöpfung, kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Es sind vorher noch ganz andere Milliardenbeträge gefallen. Das ist vergleichbar mit der Wertschöpfung des österreichischen Rundfunkwesens zum Beispiel oder auch mit dem Veterinärwesen. Also das ist schon ein bisschen greifbarer, wenn man sich das überlegt. Also Physiotherapie schafft Arbeitsplätze, allein dadurch, dass wir es machen. Und die Effekte, die therapeutischen Effekte, die Bezifferung, die sind auch sehr spannend. Also da gibt es aus dem internationalen Bereich Studien viel mehr noch als in Österreich. Wir sind auch dran, wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch sowas machen. Das finanzieren aber wir als gemeinnütziger Verein, solche Studien aus den Beiträgen unserer Mitglieder. Kann nur den Appell an alle richten, werdet Mitglied, unterstützt uns mit unserer Arbeit, weil können wir für euch möglichst gute Arbeitsbedingungen erhalten. Und da weiß man, dass zum Beispiel also Beschwerden des Bewegungsapparates, chronisch unspezifischer Rückenschmerz ist ein sehr, sehr hoher Faktor für Krankenstände. Also 30% zum Beispiel gibt es von der BKK, auch wieder eine deutsche Versicherung, die in ihrem Gesundheitsreport gesagt hat, dass eben 30% 25% sind es, also dort ganz konkret, 30 ist so eher ein Durchschnittswert. Chronisch unspezifischer Rückenschmerz und andere Beschwerden des Bewegungsapparats für Krankenstand verantwortlich sind. Und durch Physiotherapie, die rechtzeitig und möglichst frühzeitig ansetzt, kann man das durchaus reduzieren auf 20%, also 5% Reduktion der Anzahl der Krankenstandstage. Das ist schon einiges. Es gibt auch einzelne Studien, die eben besagen, dass durch Physiotherapie die Schmerzmitteleinnahme reduziert werden kann, wenn Physiotherapie rechtzeitig ansetzt, die Compliance des Patienten da ist und auch alle Gesundheitsberufe entsprechend kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Also, dass der Patient mit einer Stimme dasselbe hört. Es ist gut, wenn das gemacht wird. Das gilt jetzt einerseits für uns als Physiotherapeuten, wenn ärztliche Maßnahmen gesetzt werden, das zu unterstützen. Und andererseits ist das auch für unsere Therapie hilfreich. Und das mit den 10 Milliarden Euro, das habe ich schon gesagt, mit der Prävention, war natürlich Physiotherapie eine Rolle spielt und dass man auch weiß aus internationalen Studien, wo zum Beispiel Patientinnen einen Direktzugang zur Physiotherapie haben, also wo sie nicht vorher zwingend zum Arzt gehen müssen, um eine Verordnung zu bekommen, wenn sie krank sind zur Physiotherapie. Das ist in Österreich gesetzlich derzeit noch so geregelt, außer für den Bereich der Sekundärprävention, da kann man ohne kommen. Da weiß man, dass auch bei den muskuloskeletalen Beschwerden die Behandlungsdauer sinkt tatsächlich, weil der Zugang frühzeitiger und rascher erfolgen kann und auch die Schwelle ein sehr niederschwelliger Zugang eben ist. Und dass auch dadurch weniger Überweisungen zum Beispiel zu MR und ähnlicher Diagnostik passieren, aus Großbritannien zum Beispiel, als Direktzugang seit 2008. Und auch das ist etwas, das man in Österreich sicherlich diskutieren muss für die Zukunft, ob da die Physiotherapie noch einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Und auch wir werden in unseren Medien dazu in den nächsten Monaten noch vermehrt berichten, wie ein Direktzugang gekoppelt an eine Spezialisierung, die bei uns jetzt auch gesetzlich etabliert ist bereits und jetzt in die Umsetzungsphase kommt, dann ab heuer im Herbst, wie man da auch dazu beitragen kann, doch Ressourcen so zu verschieben, dass wieder andere Ressourcen frei werden. Sparen möchte ich nicht sagen an der Stelle.
Genau, weil darum geht es im Gesamtkontext auch nicht. Es wird sicher nicht weniger kosten, sondern wir wollen mit den vorhandenen Mitteln möglichst viel erreichen. Und da hast du natürlich ganz wesentliche Punkte genannt, nämlich der frühzeitige Therapiebeginn, der natürlich in vielen Fällen dazu führt, dass mit wenig invasiven und damit, wenn man so will, auch günstigeren Maßnahmen Erfolge erzielt werden, als das dann später noch möglich ist, wo dann eben mit den schweren Eingriffen natürlich auch hohe Kosten assoziiert sind. Und dort wollen wir genau nicht hin. Darum geht es also um Niederschwelligkeit, um Bewusstsein. Health Literacy ist das große Schlagwort, wo wir in Österreich zweifellos Aufholbedarf haben. Und das sind im Übrigen ja auch wesentliche Überschriften aus dem Regierungsprogramm dieser Legislaturperiode, wo sich die Bundesregierung genau das vorgenommen hat. Und wir uns darauf freuen, da bald Vorschläge zu hören und sie natürlich auch gerne in der Umsetzung unterstützen.
Genau, noch kurz zu diesem, was ich erwähnt habe, dass Schmerzmittelgabe reduziert werden kann. Schmerzmittel sind natürlich ein Medikament, das erforderlich ist und gut, dass es sie gibt, wenn sie gut eingesetzt sind. Was auch interessant ist, es gibt bestimmte Medikamentengruppen, die im Wasser nicht abbaubar sind. Und wenn durch Physiotherapie Schmerzmittelgabe und Einnahme reduziert werden kann, dann trägt das auch dazu bei, dass das Ökosystem Wasser besser erhalten werden kann und zum Beispiel auch die Fischgesundheit so bleibt, wie sie ist oder wieder besser wird. Und das ist dann auch etwas, das sich natürlich auf die gesamte Gesundheit auswirkt, weil Wasser brauchen wir alle, um zu leben.
Ja, und natürlich ist es Ziel, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern Ursachen zu kurieren. Und da kann die Physiotherapie sicherlich viel helfen.
Wir bewegen uns schon in Richtung Ende dieser Podcast-Folge. Ganz kurz von jedem ein Appell an die Politik.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, die mutigen Ansagen und Überschriften im Regierungsprogramm zu lesen und hoffe, dass das nun rasch umgesetzt wird. Da geht es ganz stark um einen Ausbau der Prävention, um niederschwellige Erreichbarkeit und natürlich auch um die Finanzierung der dazu notwendigen Maßnahmen.
Genau, ich habe die Überschriften auch gelesen. Ich finde sie auch mutig und zukunftsweisend. Ich hoffe, dass das alles gut umgesetzt wird. Und ich möchte gerne Vorschläge einbringen, zum Beispiel HTA zu verschränken mit therapeutischen Maßnahmen, also nicht nur monodimensional, sondern multidimensional dazu denken. Es muss auch nicht immer nur die Physiotherapie sein, es gibt ja auch noch andere therapeutische Interventionen, das ist das eine. Das andere ist eben die Überlegung, den Zugang zur Physiotherapie niederschwelliger zu gestalten, Physiotherapie als fixen Bestandteil in der Prävention zu etablieren und auch zu finanzieren.
Liebe Konstanze, lieber Christoph, danke für euren Besuch hier im Podcast-Studio. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
Das hat's. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch vielen Dank und ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen, die heuer sicher auch sehr spannend werden.
In diesem Sinne danke euch vor den Podcast-Geräten fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Bleiben Sie in Bewegung. Wir tun es auch und kommen schon bald mit der nächsten Folge. Mehr Infos zu unseren Angeboten und Services sowie zu den Vorteilen Ihrer Mitgliedschaft bei uns finden Sie unter physioaustria.at.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.